Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und da habe ich mir wieder einen ganz spannenden Interviewpartner dazu geholt. Der stammt aus dem wunderschönen Wien. Wir kennen uns schon länger und ich habe ihn in Wien auch schon besucht. Lieber Thomas Laszlo von Was tun, wenn? Schön, dass du bei mir bist.
Ja, vielen Dank, Carina, für die Einladung.
Ja, wir beide in Rot gekleidet, anlässlich zu unserem Thema, ne? Thema, ja. Was tun, wenn? Notfallhandbuch und Datenschutz trifft aufeinander. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen mit schwätzen. Und ich frage ja meine Interviewpartner immer im Vorfeld, was macht dich besonders? Und du hast gesagt, dein Wissen aus 20 Jahren IT-Leitung. Und was ich toll finde, ist, dass du mit deiner Unterstützung die Unternehmen dazu bringen willst, dass sie ohne fremde Hilfe einen Notfall- und Krisenplan haben. Und ich liebe das ja immer, Hilfe zur Selbsthilfe, so ähnlich agieren wir ja auch. Und darum passen wir ja auch so gut zusammen und tauschen uns ja auch immer schon aus. Und denk mal, das wird heute ein ganz spannendes Thema. Und ja, erzähl doch erst mal ein bisschen was von dir und deiner Firma. Leg doch einfach mal ein bisschen los und erzähl unseren Zuschauern und Zuhörern mal ein bisschen was von dir.
Ja, danke schön für die Einleitung. Du hast es fast schon ein bisschen geteasert. Unsere Firma steht dafür, dass man Notfälle eigenverantwortlich abwickeln kann. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir die Unternehmen so vorbereiten, dass sie auch bei Ereignissen wie einer Cyberattacke, einem Stromausfall, einer Überschwemmung trotzdem weiter funktionieren, ihre Kunden weiter bedienen können und natürlich auch dadurch weiter Umsatz machen können.
Ab welcher Größenordnung von Kunden ist denn das interessant?
Meine Vision ist tatsächlich, dass jedes Unternehmen ein Notfallhandbuch hat. Also ich mache da auch keine Abgrenzungen. Ich gebe aber zu, die Diskussionen unter 200 Mitarbeiter sind oft ein bisschen länger, ob man das braucht oder nicht oder ob das sinnvoll ist, als wenn man es dann bei größeren Unternehmen macht.
Da kommen wir vielleicht nochmal dazu, wenn ich jetzt meine weiteren Fragen stelle. Nochmal in die Richtung, macht es Sinn oder nicht? Das klären wir dann. Was war denn der Auslöser für dich, dass du Was tun, wenn gegründet hast? Gab es da einen speziellen Auslöser oder hast du selber mal was erlebt?
Ja, tatsächlich war es bei mir so, dass ich selber immer wieder mit Notfällen konfrontiert war. Das hat ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn schon begonnen. Ich komme ursprünglich aus dem Tourismus. Ich habe in einem der großen Hotels in Wien, im Hotel Intercontinental, gearbeitet, an der Rezeption, vor allem im Nachtdienst. Und eines Nachts ist der Strom ausgefallen, so circa um 11 Uhr abends. Und wir hatten null Vorbereitung. Und 5 Minuten später standen Gäste vor mir, ziemlich wütend und aufgeregt. Sie müssen sich morgen vorbereiten auf ein wichtiges Meeting. Ich muss jetzt sofort für Strom sorgen. Und ich habe nichts anderes da gehabt und habe auch ganz ehrlich geantwortet, ich habe nicht mal Taschenlampen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das hat sich schon so ein bisschen auch in mein Gehirn eingebrannt, dass es immer so einen Plan B braucht. Er hat mir auch erzählt, ich war 20 Jahre IT-Leiter. Und da kommst du natürlich immer wieder mit Stillständen in Berührung. Wenn die IT steht, für die Unternehmen ist das sehr oft ein großes Problem, auch für meine Arbeitgeber. Und ich habe dort die ersten Notfallpläne geschrieben, zuletzt auch für die Manpower Group in Österreich, also Personaldienstleistung. Und wir haben damals mehrere Szenarien schon drinnen gehabt, also eben Internetausfall, Cyberattacke war damals noch gar nicht mal so am Schirm, aber auch die Vogelgrippe. Die war damals bei uns in Österreich schon so, dass sich jedes Unternehmen irgendwie gefürchtet hat davor. Und das war ungefähr 2017, wo ich das geschrieben habe. Und wir wissen ja dann, was ein paar Jahre später passiert ist.
2020, ja, hat es uns alle überrollt.
Genau. Und wie Corona zugeschlagen hat, war ich nicht mehr in einem Unternehmen, aber ich habe meine Kollegen angerufen aus der IT und habe gefragt, hey Leute, wie geht's euch eigentlich? Und die haben ja mir Lorbeeren gestreut. Wir sind so froh, dass du damals diesen Plan geschrieben hast, weil für uns war Homeoffice überhaupt kein Problem mehr. Die haben einfach gesagt, liebe Leute, geht's nach Hause. Wir haben schon alles vorbereitet, eben damals aufgrund der Vogelgrippe. Mhm. Haben es quasi abgewandelt auf Corona-Thema. Und die konnten ohne Probleme weiterarbeiten.
Ja, cool. Wenn wir jetzt mal so überlegen, du hast ja gerade schon gesagt, so unter 200 Mitarbeitern ist die Diskussion schwierig, brauchen wir das oder nicht? Für wen ist es denn besonders wichtig? Gibt es denn vielleicht auch kleine Firmen, wo du sagst, die Branche oder das, die sollten genauer hinschauen, auch wenn sie unter 200 sind? Weil das sind ja größtenteils unsere Zuhörer. Wo siehst du da die Notwendigkeit? In welchen Bereichen?
Also gibt da zwei Bereiche, wo es besonders spannend ist. Das eine ist Produktion und das andere Handel. Warum? In der Produktion, wenn die Prozesse stillstehen, kann man nicht mehr ausliefern. Und das ist meistens ein ziemlich rasch eskalierendes Problem. Und beim Handel natürlich auch. Die Kunden wollen Ware kaufen und können nicht. Das heißt, in den beiden Branchen, sage ich jetzt mal, tut's extrem weh und sehr schnell weh, kostet Umsatz. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, dass es vor allem bei familiengeführten Unternehmen schon ein Thema ist, das sich wirklich im Kopf auch verankert hat, weil die sagen, ich sage das, die haben das mit viel Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut, das Unternehmen. Und wenn das in die Binsen geht, dann tut das wirklich weh. Das heißt, vor allem die Unternehmer, die das Unternehmen selber aufgebaut haben, die denken da sehr früh dran und überlegen sich da auch etwas.
Du hast die Produktion angesprochen. Ich bin ja auch in der Informationssicherheit unterwegs und da ist ja das Thema Risikoabschätzung ja auch immer ein Thema. Und ich denke mal, da muss man nicht nur an den fehlenden Umsatz denken, wenn es steht, sondern wir schauen beim Risikomanagement in der Informationssicherheit natürlich auch immer an Folgeschäden. Nehmen wir mal als Beispiel ein kleiner Kunststoffbetrieb, 30 Mitarbeiter, produziert für einen Autohersteller irgendwelche Kunststoffbleche oder Kunststoffabdeckungen und es gibt einen Hackerangriff, Stromausfall, Maschine steht, sonstiges, es kann nicht mehr produziert werden und das Band beim Autohersteller kann dann zum Beispiel auch nicht mehr laufen, weil so ein kleines Teil fehlt. Ja. Und ich meine, das ist nicht nur Umsatz, das ist Rufschädigung, das kommen noch Folgeschadensersatzklagen eventuell drauf zu. Also da finde ich es auch gerade bei kleinen Firmen sehr wichtig, wenn ich so eine Verträge eingehe oder so abhängig von großen bin, dass ich mir das auch noch mal genauer anschaue. Ne? Also das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja, ein Risikomanagement zählt ja generell zu einer Aufgabe der Geschäftsführung. Ja,
viele, aber wer macht es?
Ja, viele nehmen es leider nicht ganz so ernst, genau. Aber es ist ja auch durch diverse ISO-Normen, also ich kenne inzwischen eigentlich keine ISO, die nicht dieses Thema Risikomanagement auch in sich drinnen hat, sich Überlegungen anzustellen, welche Risiken habe ich denn überhaupt für mein Unternehmen und wie bereite ich mich darauf vor oder welche Maßnahmen nehme ich, damit das nicht so stark auftritt. Ja, und das trifft natürlich die Datensicherheit genauso wie generell Geschäftsdurchführung. Ja.
Ja, und genau da ist eben das Thema, dass man auch mal die Datenschutzverträge oder die Abhängigkeitsverträge oder sonstiges mal anschauen sollte mit Auftraggebern und so weiter und so fort. Was hast du denn so für Erfahrungen? Welche Informationen werden denn im Ernstfall am häufigsten vermisst? Also wo fehlt's denn, wenn wirklich mal was passiert? Was sind so die Hauptpunkte? Da hast du ja bestimmt eine lange Liste, aber kannst du mal so die wichtigsten vielleicht nennen?
Tatsächlich ist es nicht mal so kompliziert. Ich sage immer, und jeder, der das mal so für sich überlegt, in einer Krise, in einem Notfall sind wir Menschen als Lebewesen wahnsinnig kreativ. Wir schaffen es sehr oft, Ideen zu finden, wie wir aus dieser Situation rauskommen. Das Problem ist dann allerdings, dass vielleicht die Hilfsmittel oder Tools oder Formulare oder was auch immer fehlen, um das durchzuführen. Und deswegen machen wir das, weil wir sagen, es braucht diese Vorbereitung, gerade dieser Hilfsmittel, sei es eben ein Lehrformular, sei es jetzt eine Liste aller meiner Kunden, die ich normalerweise im ERP-System habe, aber bei einer Cyberattacke nicht mehr zur Verfügung stehen oder bei einem Stromausfall. Wie informiere ich meine Kunden? Ich komme auf die Idee, ja, ich rufe sie jetzt an und sage, ich kann heute leider nicht liefern, nur ohne Nummern, leider vergebens.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, an die man nicht denkt in der heutigen digitalen Welt, ne? Ja. Man denkt immer, ich habe ja alles, höre ich ja auch immer wieder, wenn ich mal anspreche, wie sieht's denn mit Notfalladressen aus, mit Merkblättern? Ja, das haben wir alles im Rechner. Mach ich, ja, aber was ist, wenn die IT mal nicht zur Verfügung steht? Ne? Kann ja auch ein reiner Servercrash sein oder ähnliches. Ich bin ja immer so ein bisschen so ein Geschichtenerzähler und hole ja die Leute immer so ein bisschen rein, dass man sich vorstellen kann, wo ist es denn? Hast du denn vielleicht ein, zwei Geschichten aus deiner Praxis, wo du gesagt hast, ey, da war das Notfallhandbuch echt cool, dass wir das hatten. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Kunden betreut, habe das Notfallhandbuch erstellt für Cyberattacken und Stromausfälle. Und 3 Monate, nachdem das Projekt abgeschlossen war, hat der Kunde tatsächlich eine Cyberattacke gehabt, eine kleinere, also nicht so alles liegt lahm, sondern wurde das E-Mail-System gekapert. Aber die Angaben, die wir da im Notfallhandbuch gemacht haben, hinsichtlich Organisation im Unternehmen und auch die Kommunikation zu den Kunden, war eben da gut beschrieben und die hatten etwas zum Festhalten. Weil oft ist es auch so, dass du dann im Stress, und jeder braucht da, glaube ich, nur so irgendwie an das Szenario Autounfall denken, da bist dann komplett außer Rand und Band und weißt nicht, was sollst du zuerst machen und wo sind die Dinge, die ich jetzt eben brauche. Ja. Und das war bei dem Kunden, und das hat er extra betont, war gut, weil er hat wirklich den Notfallordner aus dem Regal genommen, hat nachgeschlagen und geschaut, was da drinnen steht, wie man in so einer Situation vorgeht.
Ich habe ein Beispiel auch mal von einem Teilnehmer eines Workshops bei mir. Da habe ich auch tatsächlich nie dran gedacht, aber das ist bei dem passiert. Das ist ein Unternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitern, die ziemlich zentral in Stuttgart sind. Und die hatten ein Parkhaus, was an der Firma angegrenzt ist. Und das Parkhaus war mit einer Schranke sozusagen abgesichert. Ja, und morgens kamen dann 300 Mitarbeiter und wollten ins Parkhaus. Und die Schranke ging nicht auf. Und das heißt, es staute sich. Kannst du dir ja vorstellen, was los war. So, und dann kam nämlich die Frage auf, was dürfen wir denn jetzt eigentlich tun? Wer ist zuständig? Ist der Hausmeister zuständig? Darf der jetzt daran rumschrauben? Fallen dann irgendwelche Gewährleistungsansprüche? Ja. Oder welche Rechte und Befugnisse hat der Hausmeister? Darf der nur den Dienstleister anrufen? Und das ist schon mal, was schon mal zeigt, also die hatten Notfallhandbuch in der IT, alles gar kein Thema. Aber die haben die Parkschranke nicht mit beachtet. Und das sind eben auch so Dinge, also dass man sich tatsächlich mal überlegt, was könnten tatsächlich Notfälle sein, ne? Was sichere ich da ab? Und da denke ich mal, da gehst du ja, wie gehst denn du vor in so einem Unternehmen? Also wie ist so deine Vorgehensweise?
Ja, sehr oft fangen wir eben mit so einer grundlegenden Risikoanalyse an. Das heißt, wir überlegen uns mal, und ich habe da so eine ganze Liste von möglichen Katastrophen, Notfällen, Krisen, kann man auch auf meiner Webseite dann herunterladen, wo es darum geht, mal sich zu überlegen, ist das überhaupt für mich zutreffend? Ja, nicht für jeden ist eine Lawine ein Kriterium oder eine Überschwemmung. Ja.
Eine Lawine an der Ostsee wird wahrscheinlich ein bisschen weniger stattfinden.
Ja. Richtig, aber ich lese auch immer wieder so Google Alerts mit und da ist schon das Thema auch Hochwasser in Hamburg und so weiter. Mhm. Das wird schon immer wieder mal zitiert oder Überlegungen angestellt, sind die Pegel heute hoch oder niedrig? Das heißt, was ich sehr oft mache, ist auch zu fragen, was ist denn in den letzten 5 Jahren so an Notfällen passiert? Weil die müssen auf jeden Fall ins Notfallhandbuch, die sind ja schon mal passiert. Und das kann daher auch jederzeit wieder passieren. Das heißt, das ist so der erste Ansatz, welche Risiken nehme ich überhaupt auf ins Notfallhandbuch? Und dann natürlich muss ich sie bewerten, die restlichen, nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen. Mhm. Das kann man relativ, sage ich jetzt mal, hemdsärmelig machen. Da muss man jetzt nicht eine voll aufgeblasene Business Impact Analyse machen, aber auch das machen wir durchaus. Wichtig ist einfach, sich seiner Risiken bewusst zu sein und dann zu sagen, okay, was kann ich denn wirklich dafür tun, damit dieses Risiko entweder nicht eintritt, weniger eintritt oder wenn es eintritt, dann entsprechend weniger Schaden verursacht. Und es gibt nur eine vierte Option. Theoretisch kann ich ein Risiko auch auslagern, nämlich zum Beispiel an eine Versicherung. Inwieweit die mir dann hilft, meine Kunden zu behalten, ist wieder ein anderes Thema, aber ich kriege vielleicht finanzielle Ersatzmöglichkeiten zumindest dann.
Es gibt ja noch eine fünfte Möglichkeit zu sagen, okay, ich akzeptiere das Risiko, weil ich es eh nicht ändern kann. Ja. Na, also zum Beispiel jetzt Erdbeben gibt es. Wir können zwar vielleicht ein paar Dinge irgendwo managen, dass wir unsere Daten jetzt nicht unbedingt nur im Server auf der Erdbebenkante irgendwo stehen haben, sondern woanders. Ja. Aber manche Risiken kann ich vielleicht eben einfach auch nicht ausschließen.
Richtig, ja.
Sind wir durch die Digitalisierung verletzlicher geworden? War das früher anders? Wie ist so deine Einschätzung?
Ja, durchaus. Also ich habe jetzt erst gerade einen Kunden auch wieder abgeschlossen. Da ist die Geschäftsführung doch schon etwas erfahrener, sagen wir es mal so. Und die leben so nach dem alten Standard. Wir müssen alles ausdrucken und es wird jede Rechnung händisch noch unterschrieben, dann erst losgeschickt. Die tun sich in der Vorbereitung auf Notfälle, Cyberattacken natürlich leichter. Ja. Ich sage immer, und das bewahrheitet sich dann auch immer wieder, die Kunden, die mal so einen Notfallplan erstellt haben, die denken das dann auch in der Folge immer mit. Das heißt, wenn die irgendwas verändern, irgendeine neue Software einführen, dann haben die schon im Hinterkopf, wir müssen da auch unseren Notfallplan mal aktualisieren oder schauen, was wir tun können, wenn das Ding nicht funktioniert. Aber im Grunde genommen, ja, wir sind verletzlicher geworden.
Ja, und vieles, was du ansprichst, weil wir sind ja hier, wie gesagt, im Datenschutz-Podcast. Wir haben ja da auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die wir im Datenschutz sozusagen ja hinterlegen müssen. Und da sind wir ja voll auch damit drin, ne? Also auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten ist natürlich nicht komplett dein Notfallhandbuch, aber die beiden treffen sich ja miteinander, ne? Die sind ja tatsächlich miteinander verwoben. Und das ist einfach so das Thema dabei, dass man sagen kann, okay, Datenschutz kann nicht ganz ohne Notfall- und Risikobetrachtung, weil das muss ich im Hintergrund haben. Wir haben bei uns ja auch immer, du hast ja auch bei meiner Franchise-Partnerin den DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer absolviert. Und da hast du ja auch das Sicherheitskonzept miterlebt, also die Checkliste, wo wir eben so eine Sachen auch teilweise mit abfragen. Nicht in dem Umfang wie du, beileibe nicht. Das ist nicht unser Metier, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber da haben wir natürlich Verbindungen, ne, im Datenschutz wie in der Notfallvorhersage, so wie du es betreibst. Ne?
Ja, absolut. Also das ist wirklich sehr verzahnt. Ich habe auch in der Regel dieses Standardszenario Datenschutzvorfall in meinen Notfallhandbüchern drinnen. Da gibt es in gewisser Weise, wenn jemand nichts hatte, um Gottes Willen, gibt es ein Standardvorgehen. Aber natürlich sollte es etwas geben, so wie ihr es auch mit euren Kunden definiert, wo es darum geht, wie gehen wir denn mit einem Datenschutzvorfall vor? Wie gehen wir auch mit einer Anfrage vor, Löschantrag und Ähnlichem? Da muss ich mich vorbereiten. Wenn ich dann erst anfange, mir zu überlegen, oh, um Gottes Willen, was soll ich jetzt machen? Das dauert. Ja,
ja, vor allen Dingen dann erstmal in die Schnelle jemanden zu finden, der Zeit hat. Ja, also genau. Es ist ja, du musst ja gerade, wenn Datenschutzvorfälle sind, teilweise innerhalb von 72 Stunden reagieren, ab Kenntnisnahme. Und dann einen Spezialisten zu finden, der sagt, okay, der unterstützt mich da. Gerade, ich hatte letztens das Thema am Freitagnachmittag. Ist ein Datenschutzvorfall, ein Phishing-Angriff gewesen. Und das war schon mein Kunde und die priorisieren wir natürlich. Ne? Also, weil die haben natürlich bei uns, ja, natürlich schon ein Boni, muss man so sagen.
Ja. Ne?
Wenn jetzt wir Zuschauer oder Zuhörer haben, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben und sagen, Mai, es wäre mal gut, sag mal, sich mit zu beschäftigen, was sind so die ersten Schritte, wo du sagst, Was kann jemand vielleicht erste Schritte schon mal selber anfangen? Was würdest du da empfehlen?
Ja, das, was wir immer bei den Kunden als erstes machen, ist, wir bauen ein Notfallteam auf. Das heißt, wir definieren eine Gruppe an Personen, in der Regel irgendwo zwischen 3 und 8 Personen, die dann die Steuerung des Schiffs durch den Sturm übernehmen, so sage ich immer. Ja. Das heißt, die, die sich verantwortlich fühlen, die auch dann die Befugnisse haben, um etwas zu tun, so wie du gesagt hast, der Hausmeister darf dir jetzt an der Schranke rumschrauben oder nicht. Ja. Das kann man vorher klären, aber es geht ja auch um viele andere Dinge. Darf ich externe bestellen und solche Dinge?
Kostet also ja Kosten, die dann verursacht werden, genau.
Genau, also das Notfallteam ist das Erste, was existieren muss. Zweitens die Alarmierung. Wie werden die verständigt, wenn es notwendig ist, wenn ein Notfall auftritt, ein potenzieller? Die entscheiden dann auch, ist das ein Notfall oder nicht? Und das Dritte ist, wie und wo arbeitet dieses Team? Also ist das jetzt ein physischer Raum, ein virtueller Raum? Wie schauen diese Meeting-Agendas aus, die man da braucht auch, also ein gewisser Ablauf? Und dann ist es fast schon egal, welches Szenario ich habe. Sobald ich eine Gruppe habe, die die Führung übernimmt, habe ich schon mal gewonnen. Ja? Weil dann ist die Zuständigkeit schon mal einigermaßen geklärt. Und dann ist natürlich, so wie wir vorher schon gesagt haben, dieses Thema, welche Risiken betreffen mich überhaupt? Welche sollte ich auf jeden Fall in dieses Notfallkonzept mit aufnehmen? Weil es halt so starke Auswirkungen auf das Unternehmen hat. Und dann schaue ich, dass ich da die entsprechenden Vorbereitungen mache. Das heißt, was sind alternative Prozesse? Welche Tools brauche ich, um diese alternativen Prozesse dann zum Leben zu erwecken? Ja, das sind so die ersten Schritte.
Man kann sich das zwar alles selber irgendwo zusammensuchen und, aber ich glaube, jemand mit Erfahrung aus dem Bereich hilft einem erstmal wahnsinnig Zeit zu sparen und vor allen Dingen das Ganze auch sicher aufzusetzen, weil das würde ich auf alle Fälle raten. Lieber Thomas, ich habe ja am Anfang gesagt, du bist aus Wien. Ich habe vergessen, da noch eins dazu zu sagen. Du bist natürlich nicht nur für Österreich unterwegs. Richtig. Du bietest deine Dienstleistung natürlich auch im deutschen Raum an. Das ist also gar kein Thema, weil wir sind ja ein Podcast für Deutschland und Österreich. Das heißt für alle. Und wenn jetzt jemand hier sagt, Mai, das ist ein interessantes Thema, ich möchte mich damit mal beschäftigen, bietest du irgendwie ein kostenloses Erstgespräch an oder wie ist das, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
Also auf meiner Webseite gibt's immer ein Pop-up, das beim Besuch aufscheint gleich mal, wo ein Webinar angeboten wird. Es ist eine Stunde lang, wo ich in dieses Thema einführe und auch sage, was braucht es denn, damit man eben sich gut vorbereiten kann. Es gibt sowieso auch kostenfreie Erstgespräche, wo wir uns einfach anschauen, wo steht denn das Unternehmen überhaupt? Was sind so auch die größten Ängste und was bräuchte es, damit diese, sag ich jetzt mal, Ängste nicht so groß sind oder eben entsprechend vorbereitet ist das Unternehmen, dass das nicht so Auswirkungen hat, wie es befürchtet wird.
Super. Lieber Thomas, ich habe zum Schluss immer eine Frage an meine Gäste bei mir im Podcast. In 1, 2, 3 Sätzen, hast du den ultimativen Tipp für unsere Hörer?
Also die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, was passiert denn überhaupt, wenn mein Unternehmen mal für eine Woche stillsteht? Ja, für die meisten ist Cyberattacke doch ein Szenario, wo das im Kopf schon existiert. Und da muss man mit einem Stillstand von einer Woche rechnen, auch wenn das nicht alle Geschäftsführer so glauben, weil sie haben ja eine IT, die haben Backups gemacht. Nein, seid bitte versichert, eine Woche ist so das Mindeste, was ihr wahrscheinlich stehen werdet. Also was bedeutet das für mein Unternehmen? Was müsste ich dann machen? Welche Kunden müsste ich informieren? Und diese Dinge sich einfach mal zu überlegen, dann hat man schon so ungefähr ein Bild, was es braucht. Das Zweite, eben schon vorher gesagt, womit fängt man an? Ein Team aufbauen, Verantwortliche
finden. Das hast du ja schon, genau.
Genau. Verantwortliche finden, die dann wirklich auch diese Rolle übernehmen. Und das Dritte, es muss keine Doktorarbeit sein. Ja, pragmatische Ansätze, sich zu überlegen, okay, das sind jetzt eben die Dinge, die für mich gefährlich sind, die Risiken. wie schaffe ich es, dass ich trotzdem weiter produziere oder vielleicht woanders produziere? Eine Geschichte vielleicht zum Schluss noch, die mich immer sehr amüsiert und die ich gerne erzähle, ist, ich war mal bei einem Tischler, ein Zwei-Mann-Betrieb, der mir erzählt hat, naja, wenn bei uns die Säge oder die Fräse ausfallen, wir gehen nach Hause und weinen, aber viel mehr können wir nicht machen. Ich habe gesagt, hey, ich bin am Weg zu dir, zwei Blocks weiter bin ich bei einer anderen Tischlerei vorbeigekommen. Hast du nicht schon mal überlegt, dass du dich mit dem unterhältst und ihr euch ausmacht, dass ihr euch helft in solchen Situationen? Und er hat gesagt, nein, nein, das ist mein größter Konkurrent, der hat so einen schönen Schauraum, ich bin immer so neidisch auf ihn. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist dein bester Freund in der Not, weil du kannst hingehen und seine Maschinen nutzen, wenn er nach Hause geht, also in der Nacht, wenn der zu Hause ist, könntest du theoretisch seine Maschinenzeit nutzen, aber dazu muss er dich kennen, dazu müsst ihr befreundet sein. Also geh auf ein Afterwork-Bier, unterhaltet euch, freundet euch an. Wenn du dann in der Not zu ihm gehst, wird er dir nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Wenn du das jetzt machst, wo er dich nicht kennt, wird genau das passieren. Er wird sagen, nein, und wird dir die Tür vor der Nase zuschlagen.
Cool. Also das ist manchmal einfach nur über den Tellerrand gucken, was so einfach eigentlich ist und auf der Hand liegt, aber man nicht dran denkt, ne? Also genau, danke dir nochmal für diese Geschichte zum Schluss. Ich denke, das zeigt auch nochmal, was für Möglichkeiten man hat, definitiv.
Genau, ja, das ist auch unsere Stärke, dass wir eben sehr lösungsorientiert arbeiten und auch immer pragmatische, einfache Lösungen bevorzugen.
Genau das machen wir ja auch. Das ist ja genau auch unser Vorteil. Wir denken genauso wie du und deshalb passen wir auch so super zusammen.
Ja, ich habe die Arbeit mit euch auch sehr genossen in der Hinsicht, weil das wirklich in schneller Zeit wirklich super erledigt war und ihr genau den richtigen Ansatz habt, der eben auch für kleine Unternehmen genau passend ist.
Ja, weil das ist einfach so der gleiche Ansatz, den du auch hast, so nach dem Motto, man muss nicht alles selber machen, man muss ein gutes Bauchgefühl haben, ist es richtig umgesetzt? Das hat man, wenn man es selber macht, wahrscheinlich nicht. Und wir beide gehen den gleichen Weg, möglichst pragmatisch, möglichst wenig Zeitaufwand für den Kunden, weil der verdient sein Geld nicht mit mit Dokumentationen und Ähnlichem, aber gewisse Dinge sollte man tatsächlich eben abschätzen und regeln.
Genau.
Lieber Thomas, es war mir ein Vergnügen mit dir heute in unserem Podcast. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, ja, absolut. Jedes Mal.
Danke dir. Liebe Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr jetzt sagt, Mai, der Thomas, das ist schon interessant, ich möchte doch mal genauer mit ihm einsteigen. Wir verlinken natürlich seine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Da könnt ihr einfach mit ihm Kontakt aufnehmen und absprechen, was ihr braucht, was ihr wünscht. Da steht Thomas auf alle Fälle zur Verfügung. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, technisch-organisatorische Maßnahmen, DSGVO Erste-Hilfe-Koffer, was ist das? Da geht einfach auf unsere Webseite auf www.dsgvo-erste-hilfe.de und bucht euch bei einem unserer Berater ein kostenloses Erstgespräch und dann helfen wir euch durch den Datenschutzdschungel durch. Ich sage allen erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Thomas, ganz liebe Grüße nach Wien. Ich komme irgendwann mal wieder vorbei, so eine herrliche Stadt. Und ansonsten allen noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge von Datenschutz im Ohr wieder dabei seid. Ciao!
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.